Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir waren letzte Woche auf der European Factor 8 Relevance Academy in Frankfurt.
Ja.
Was hast du mitgenommen?
Ach du, ich habe eine ganze Menge mitgenommen und zwar sehr gute Referenten, neue Erkenntnisse und sehr kritische und differenzierte Diskussionen über Themen wie was passiert, Faktor 8 Prophylaxe, wir haben noch andere Therapiemöglichkeiten, die wir haben außer Faktor 8, dann was macht Faktor 8 mit in unserem Körper, mit den Plättchen, also ich bin rausgegangen und hatte ein Potpourri von ganz vielen Themen. Das Frauenthema wurde nochmal erwähnt. Wir haben ganz viele Fälle besprochen. Und was wir auch gemacht haben, und das fand ich eigentlich auch nochmal sehr interessant, die Referenten nochmal zwischen den Vorträgen mal interviewt und ihre Stimmen eingefangen. Die sind zwar auf Englisch, aber wir können gut darauf eingehen, glaube ich. Mhm. Und vielleicht gehen wir mal ein bisschen chronologisch mal vor durch den Tag. Und
das gucken. Programm geführt hat der Herr Siloni aus den USA, der ja sehr viel Erfahrung auch hat, ne, sicherlich auch bei einigen Studien dabei ist. Und so sein erstes Thema war ja das habe ich zumindest mitgenommen, auch die Substitution im Kindesalter. Also wann geht es eigentlich los?
Genau, und wie früh, wie spät oder sonst irgendwas. Hören wir uns ihn doch einfach mal an und gucken mal, wie er sein Thema zusammengefasst hat.
So, you know, when we talk about traditional or factor 8 prophylaxis, you know, the traditional time was to start at least before age 3 or after the first joint bleed. And more data continues to show that early implementation of factor 8 prophylaxis, even as young as 1 year of age, shows benefit in quality of life, joint range of motion, reduced pain, a number of other markers. And so you fast forward to the emicizumab era in which more and more patients are considering emicizumab. What we don't know is that we know that certainly mitigation of joint bleeds happens with emicizumab. But there are some studies which I don't talk about on here as well, but for example, the Azora study, in which patients at week 145 had a concerning amount of joint damage, early osteochondral joint damage. That's obviously interim analysis, so we'll have to see what it shows in the future. But we're hoping that future studies such as the PROVE study, which are going to compare directly emicizumab to factor 8 or Nuvic in this situation, you'll be able to look at markers, joint range of motion, HJHS, and hopefully be able to demonstrate an improvement when you use factor 8 prophylaxis. And one of the things that we may be missing when we use emicizumab prophylaxis is we don't get those peaks, because emicizumab provides a nice continuous coverage. But there may actually be benefit when you give peaks and when you achieve normal thrombin generation, even if it's only 2 to 3 times a week.
Ja, da hörst du's. Es ist nämlich nicht ganz so einfach. Was aber, finde ich, ganz gut rausgekommen ist, dass das oberste Ziel ist, lebensbedrohliche Blutung zu vermeiden und auch wirklich zu verhindern. Und Gelenkblutung, Muskelblutung, all diese Dinge, die im weiteren Verlauf des Lebens einen Einfluss auf uns haben könnten. Mhm. Und ich glaube, das macht es so schwierig, in dem gesamten Behandlungspotpourri, was wir jetzt haben an Therapiemöglichkeiten, Emicizumab, Faktor 8 etc., daraus wirklich die richtige Therapie zu finden, Inhibitoren zu provozieren, nicht zu provozieren. Das hat er sehr schön erzählt, dass es am Ende des Tages eine große Herausforderung ist, die richtige Therapie für jeden einzelnen Patienten zu finden und auch immer wieder individuell zu treffen ist.
Und er hat ja auch den Faktor Lebensqualität angesprochen. Mhm. Er hat ja auch gesagt, umso früher die Therapie bei den Patienten und Betroffenen begonnen wird, umso höher ist die Lebensqualität im Alter, weil eben diese Faktoren, die du eben angesprochen hast, Joint Damage, also die Destruktion des Gelenkes oder auch Muskelblutung sehr viel seltener auftreten. Und insofern ist er ein Befürworter der frühzeitigen Therapie. Ob das dann Emicizumab ist oder die Faktorsubstitution, das bleibt ja noch zu diskutieren.
Genau, darauf ist er gar nicht eingegangen. Aber du weißt ja, ich stelle ja mal die ganz klare Frage, was würde er denn letzten Endes tun, wenn Patienten in sein Zentrum kommen, und wollte ihm so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen, einfach nur damit ich vielleicht eine Antwort herauskitzeln hätte können. Aber hören wir doch mal rein, was er uns jetzt dazu zu sagen hat.
Sure. I mean, obviously it's part of the shared decision making. Some families come in with very strong opinions about one product versus the other, one class versus the other. And they have their family's experience. They may choose, prefer a product. And so we at least work with them knowing that either choice you make is going to be good at preventing life-threatening bleeds. But certainly we want to look out for concerning bleeds that may happen with onemocizumab, such as the paper we published on severe muscle bleeds, to make sure they're recognizing bleeds early, that we're not blowing off early signs of muscle bleeds. And, you know, if it's feasible, early factor VIII prophylaxis is a good regimen. You can personalize it. Patients certainly can start off on less frequent dosing and escalate as needed. And so either way, as long as their early implementation of prophylaxis is done, I think that's probably the most important thing.
Er legt sich nicht fest und er möchte sich nicht festlegen.
Ist auch okay.
Ja, ist auch okay. Er hat diesen Begriff Share Decision benutzt. Das heißt, man trifft die Entscheidung mit den betroffenen Patienten, mit den Eltern zusammen. Kleiner Kritikpunkt von meiner Seite. Inwieweit ist das wirklich eine Share Decision? Weißt du, ein Patient oder auch Eltern können soweit die Entscheidung mittragen, so wie ich auch die Aufklärung durchgeführt habe und ich ihnen die Information gegeben. Sie können sie sich auch nochmal von woanders holen, ist das richtig? Aber am Ende des Tages vertrauen sie ja darauf, was wir ihnen sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt verschiedene Therapieoptionen ihnen anbietest. Sie nehmen ja dann doch letztendlich, wenn sie dir da vertrauen, deine Meinung an.
Genau. Das hängt immer so ein bisschen ab, wie sie in die Sprechstunde kommen. Du hast Patienten, die sich wirklich dir komplett anvertrauen und ohne vorgefertigte Meinung reinkommen. Aber dann gibt es ja auch die Patienten, die aus der Erfahrung aus der Familie oder sich vorher belesen haben. Die kommen schon mit einer relativ festen Meinung rein. Da wird es dann schwierig, da noch Alternativen anzubieten. Da muss man halt schauen, wie das mit ihrer Meinung am besten in Einklang zu bringen ist.
Und dann halt auch individuell nach bestimmten Gegebenheiten, wenn du Patienten hast, die eine Familiengeschichte, ich sage jetzt einfach mal, mit HIV, vorgeschädigten Gelenken mit in der Familie haben. Wie geht man da vor? Und ich glaube, es ist wirklich eine individuelle Entscheidung, sodass die Antwort von ihm eigentlich gar nicht so schlecht war, sondern dass sie eigentlich den Alltag widerspiegelt.
Nur mal kurz zu den Peaks. Was hältst du davon? Er hat angesprochen, die Faktor-Peaks habe ich mit Emicizumab nicht. Habe ich mit Emicizumab irgendwelche Peaks?
Nee, du hast eine gleichbleibende Gerinnung.
Genau.
Das kann man so sagen. Die habe ich nicht. Die Frage ist immer, welcher Patient braucht die Peaks und welcher Patient braucht die Peaks nicht. Und das gilt es tatsächlich für jeden einzelnen Patienten herauszubekommen, wer die braucht und wer die nicht braucht. Oder aber auch für einen bestimmten Lebensabschnitt sie braucht. Auch das wäre ja zu diskutieren.
Ja? Gut, dann gab es ja noch weitere Redner.
Auf jeden Fall, warte mal, wir hatten noch den Guy Young.
Ja genau, Guy Young, Behandler aus den USA auch, und er hat ja darüber gesprochen, wie Patienten substituiert werden müssen, die zuvor mit Emicizumab eingestellt waren.
Genau, da ist ja immer die Frage, die wir uns auch in Deutschland gefragt haben, brauchen die Patienten, wenn sie klassischerweise, ich sag mal, eingestellt sind mit einem guten Spiegel, 10-15%, das symbolisiert ja letztendlich Emicizumab ungefähr, brauchen die dann tatsächlich noch zusätzlich Faktor 8, ja oder nein? Und das hat er in seinem Vortrag und auch in seiner Antwort uns gut wiedergeben können. Hören wir doch mal rein.
Well, for patients who have major surgery or patients who need major surgery or on emicizumab, I always will give them factor. So I've had a few surgeries besides heart surgeries, also abdominal surgeries. I think that it's too risky to rely only on emicizumab. So depending on the surgery, we would give them factor VIII. I shouldn't say depending on the surgery. I guess I would say that all of the major surgeries will get factor VIII. And depending on the surgery, we'll determine how long. Usually it'll be a bolus to get them to 100%. And then, you know, if it's a cardiac or brain surgery, probably at least 1 week, if not 2 weeks, post-surgery, that we would maintain their factor rate level above 15%. If it's abdominal surgery, cholecystectomy, or other kind of relatively minor abdominal surgery, probably 3 or 4 days, maybe up to a week at most of factor VIII. So I think it really depends, but major surgery always should get factor VIII, even on emicizumab.
Spannend finde ich ja nicht, dass sie umgestellt werden, sondern wie kurz er die Faktorsubstitution nach der Operation hält. Mein Gefühl ist, dass wir länger substituieren, bevor wir wieder umstellen auf Emicizumab. Oder liege ich da falsch? Er hat es ja nur wenige Tage danach gemacht, auch nach großen Eingriffen.
Ja, weil er der Meinung ist, und ich glaube, da hat er sicherlich jetzt ein paar Patienten gesehen. Ich hatte immer noch die Vorstellung, dass wir für die Wundheilung einen höheren Spiegel brauchen, weil ich der Meinung bin, dass unterhalb der Wundfläche kleine seröse Blutungen entstehen können, die wir mit Faktor 8 auffangen können. Das hat er jetzt so nicht beschrieben. Er sagt, dass das nicht notwendig ist und dass er keine Komplikationen darunter gesehen hat. Und vielleicht gilt auch hier, nicht so lange zu behandeln, ist auch eine Behandlung. Vielleicht sind wir da zu vorsichtig. Mhm. Vielleicht müssen wir da auch nochmal gucken. Vielleicht brauchen wir nur die hohen Peaks und dann relativ schnell wieder rauszugehen. Auch ein Ansatz, den man auch durchaus überlegen müsste.
Mhm. Er fordert aber eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Operateur, der die Wunde danach kontrolliert, und dem Behandler, dass der Operateur dann eben auch die Rückmeldung geben kann. Aber die Wunde halt nicht so gut, genau. Wir müssen irgendwas ändern, und dann kann es vielleicht dann doch erforderlich sein, nochmal was zusätzlich zu geben.
Genau, aber das bedeutet auch wieder, wie wichtig unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit ist. Weißt du, das erfordert auch wieder Rücksprachen, miteinander reden, Patienten sich anschauen. Das ist eben das, was das Ganze eben tatsächlich nochmal für uns an mehr Arbeit, aber ich denke für den Patienten an mehr Benefit rausbringen könnte, ne?
Ein weiterer Redner war Herr Astermark aus Schweden. Er hat ja über die individualisierte Therapie gesprochen und die Vorteile. Und ich habe ihn so ein bisschen provokativ gefragt, ist das Ziel der individuellen Therapie, dass wir Kosten sparen,
ja,
oder dass wir hohe Faktorlevel haben? Und er hat sehr gut darauf geantwortet.
Hören wir mal rein.
If you ask me, for me it's to have better protection. Not to save money, it's to get the better protection. So I make sure that I do have the levels I want to reach for them to prevent the bleeds, that's for sure.
Und dann habe ich ihm eine zweite Frage gestellt. Wir reden ja immer von den Blutungen, die im Jahr passieren. Wir reden darüber, wie viel Blutung im Jahr, und wir reden darüber, wie viel Gelenkblutung im Jahr sind. Und da habe ich ihm gefragt, was denn da sein Vorschlag wäre, wie da die Prophylaxe und wie er dann die Prophylaxe letzten Endes anpasst. Hören wir mal rein, was er darauf geantwortet hat.
I think that for me prophylaxis, if you mean to prevent bleeds, it means all bleeds. We are not just talking about joint bleeds, and we are talking about all bleeds. And for me also, we all know that we are not seeing every bleed, so we have to go for everything we consider to be a bleed. Even more than we have done so far, I think.
Spannende Antwort. Das muss eigentlich auch unser aller Ziel sein. Es geht hier nicht um die Blutung im Jahr oder Gelenkblutung, sondern es geht darum, alle Blutungen individualisiert zu behandeln.
Genau, also jede Blutung muss behandelt werden, jeder Patient muss bestmöglich behandelt werden, und es steht das Wohl des Patienten im Vordergrund, abseits von den Kostendiskussionen und von irgendwelchen statistischen Blutungsauftritten, Wahrscheinlichkeiten, was auch immer.
Ja, also sehr schöne Antwort, muss ich sagen. Hat es wieder genau getroffen, dass wir uns um den Patienten kümmern sollen.
Weiter ging es mit Viola Vogel aus der Schweiz. Sie forscht an der Thrombozytenfunktion und den Einfluss von den Faktor 8 auf die Thrombozytenfunktion. Und ich hatte sie gefragt, ob wir dieses Wissen, was Faktor 8 an den Thrombozyten macht, mittlerweile in unsere Therapieentscheidung mit einbeziehen.
Hören wir mal rein, was sie uns sagt.
Das können wir im Moment noch nicht sagen. Wir sehen im Moment eine Korrelation zwischen der Binding-Effizienz von verschiedenen Faktor 8 Produkten an Thrombozyten und eine Korrelation mit später auftreten klinische Studien, die zeigen, dass Oberflächenmodifikation von Faktor 8 tatsächlich die Bleeding-Inzidenzen stark beeinflussen können.
Das ist ja alles noch sehr experimentell und so, dass wir momentan jetzt wenig Nutzen zumindest daraus ziehen können. Deswegen habe ich Sie mal nach Ihrer Prognose gefragt, worauf das denn hinauslaufen wird.
Wir haben verschiedene Pläne. Auf der einen Seite wollen wir natürlich so gut wie wir können den Mechanismus verstehen. Wir würden auch gerne eventuell, wenn wir besser verstehen, warum diese frühen Events und späten Events korreliert sind, dann könnte man vielleicht unsere Essays nutzen, um bei neuen Produktentwicklungen schneller sagen zu können, ob wir im Menschen, vorher natürlich im Tier, erwarten können, dass die Zahl der Blutungen reduziert wird durch dieses Produkt. Das heißt, man sollte auf keinen Fall in der Entwicklung eines Produkts vergessen, dass Faktor 8 tatsächlich mit Platelets interagiert und deren Funktion mitlenkt. Und das wurde bei der Entwicklung von bestimmten Produkten vernachlässigt, die eben nur Faktor 9 und Faktor 10 miteinander verbinden.
Interessant. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren mehr wissen werden. Das bestätigt so ein bisschen das, was wir auch in unserer Sprechstunde ja sehen, dass Patienten, wenn wir ihnen den Faktor 8 gespritzt haben, keine Blutungen haben, obwohl der Faktor 8-Spiegel unter 1% ist, nach wenigen Tagen. Das heißt, das bestätigt ja das, was sie auch hier beschreibt, dass der Faktor 8 an den Plättchen bindet und möglicherweise bindet jeder Patient mit seinen eigenen Plättchen unterschiedlich an Faktor 8 und an unterschiedlichen Faktor 8 Präparaten. Sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingehen wird. Und zu guter Letzt haben wir Elisa Mancuso, eine Kinderärztin aus Mailand, gefragt. Sie hat einen Vortrag gehalten über die Erstdiagnosen bei Kindern mit schwerer Hämophilie und einfach mal erzählt, wo die Reise hingeht, welche Therapiemöglichkeiten wir haben. Und wir haben sie mal gefragt, was sie in den nächsten Jahren erwartet, in den nächsten 4-5 Jahren. Hören wir mal rein, was sie uns zu sagen hat.
My goal is to provide every patient equity in terms of treatment. So we will have patients who will need more, patient who will need less, but we should aim at the same goal for everyone. So not considering that the minimum is enough, but really trying to provide what is needed to everyone.
Ich fand es eine sehr schöne Antwort. Es geht nicht darum zu gucken, dass wir mehr, sondern wir sollen auch hier wieder die individualisierte Therapie. Patienten, die weniger brauchen, brauchen nicht mehr und Patienten, die mehr brauchen, brauchen definitiv mehr. Und zwar für jeden Patienten.
Für alle.
Für alle. Mhm. Und das fand ich nochmal ein gutes Schlusswort, was sie mitgegeben hat. Hier geht es darum, die Therapie für alle Hämophilie-Patienten zu ermöglichen, individuell weniger oder auch mehr.
Also insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung, die wirklich viele, viele Aspekte beleuchtet hat, so ein bisschen aus dem Labor, ein bisschen aus der Klinik heraus. Mhm. Und es gab noch viele andere spannende Themen, da haben wir jetzt keine Stimmen dazu. Eins fand ich super spannend, das war der Einfluss von Faktor 8 auf die Endothelfunktion.
Ja.
Das heißt, wenn ich den nicht habe, sind die Gefäße vielleicht umgangssprachlich löchriger und es blutet deswegen vielleicht häufiger rein. Mhm. Und das würde ja vieles erklären, warum wir zum Beispiel so Mikroblutungen haben und die vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Also da müssen wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden in Zukunft.
Auf jeden Fall. Also spannende Veranstaltung, haben viel mitgenommen, war sehr voll, aber ja, es hat viel Spaß gemacht.
Ja, dann bis zur nächsten Veranstaltung, Susanne.
Bis zum nächsten Mal. Danke, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Okta Pharma. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.